ARD.
Bevor ihr den Podcast hört, möchten wir euch auf Folgendes hinweisen. Es werden in dieser und weiteren Folgen Depressionen und Suizid thematisiert. Falls ihr auf diese Themen sensibel reagiert, hört den Podcast vielleicht lieber mit einer vertrauten Person an, mit der ihr die Folgen auch unterbrechen könnt, um euch über das Gehörte zu unterhalten.
Ich konnte nicht sofort wieder komplett Power 8 Stunden lang am Tag hinlegen, wenn ich über so ein halbes Jahr manche Tage gar nicht, manche Tage 1 oder 2 Schulstunden hatte.
Ich war die ganze Zeit in der Schule richtig viel, habe da ganz viele Projekte mitgemacht und das ist bei mir wirklich so sehr drastisch runtergegangen.
Schule ist natürlich immer weniger geworden. Ich habe es nicht mehr geschafft, ich habe immer mehr krank gemacht.
Da habe ich einfach gemerkt, dass ich keine Motivation mehr hatte, um irgendwas zu machen und auch schulisch, was für mich sehr ungewöhnlich war, weil ich eine sehr leistungsstarke Schülerin normalerweise bin.
Antonias Weg.
Ich kann mich nicht anstrengen, wenn ich gerade depressiv bin, positive Emotionen zu empfinden. So einfach ist das halt nicht.
Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. Podcast von Charlie Kowalczyk. Folge 5. Schule und Depressionen.
Heute verbringen wir wieder Zeit zusammen, Antonia und ich. Fast 4 Jahre lang, seit 2021, treffen wir uns schon. Antonia heißt in Wirklichkeit anders. Aufmunterungen und Ratschläge? Ach, herrje, sagt sie gleich, nachdem ich sie darauf anspreche. Kaum zu ertragen seien sie. Reiß dich mal zusammen, streng dich doch mal an. Oder eben, lach doch mal. Viel könne man dazu gar nicht sagen. Und dann sagt sie doch noch etwas.
Ich finde, das ist aber total stupide, weil es halt vielleicht eine liebgemeinte Aufmunterung ist, zu sagen, ja, lächel doch mal, du hast doch ein schönes Lächeln oder du kriegst es schon wieder hin. Aber da steckt ja überhaupt nichts dahinter, was mir in irgendeiner Form was bringt. Meine Mutter hat mir damals in meiner ersten depressiven Episode auch sowas gesagt wie, ja, streng dich doch mal an, das wird schon wieder so. Du musst einfach nur mal versuchen, mit einem anderen Blick darauf zu gucken. Ich glaube, das geschieht halt aus einem total großen Unmachtsgefühl heraus. Diese Frustration, dass man da irgendwie sein Kind sieht oder vielleicht eine andere Person und sich aber einfach wünscht, dass sich dieser Schalter wieder umlegt und dass vielleicht diese positiven Emotionen wieder zurückkommen und dann alles wieder gut ist.
Wir sind gerade auf dem Weg zu meiner Schule. Wir laufen gerade an meinem Lieblings-Eiscafé vorbei. Beste Eis auf der ganzen Welt.
Nun stehen wir vor ihrer Schule, im bevölkerungsreichsten Stadtteil von Dresden, in Striesen.
Es ist ein großes Steingebäude, also ein riesiger Gebäudekomplex. Sieht schon fast ein bisschen aus wie Hogwarts irgendwie. Es ist eine ziemlich große Schule. Ich glaube, die umfasst auch so knapp unter 1000 Schüler. Ich glaube, erste und zweite waren halt so die Naturwissenschaftsräume. Und die sind praktisch, wenn man nach vorne über den Schulhof praktisch auf das erste Gebäude zuläuft. Und dann darüber sind so ein bisschen die Kunsträume, auch für Geografie und die ganzen Sprachen dann eben eher nach rechts im oberen Bereich.
2 Klassen hat Antonia wiederholen müssen, weil sie keine Kraft für den Unterricht hatte. Depressionen könne man eben nicht weglächeln oder durch Anstrengung überlisten, erzählt sie.
Genau. Es war das einzig Richtige und das einzig Machbare zu wiederholen. Ja.
Antonia und ich haben in den vergangenen Jahren häufig über Schule gesprochen. Die spielt neben dem Elternhaus im Leben von Kindern und Jugendlichen die größte Rolle. Es geht schon los, wenn man morgens zur Schule aufstehen muss, erzählt sie mir beim Spazierengehen.
Ich stehe so 1 Stunde 15 Minuten auf, bevor meine Schule beginnt. Mein Unterricht beginnt um 8, meine Schule auch. Und ich stehe um 6.45 Uhr auf.
Und was machst du in dieser Viertelstunde?
In der Regel brauche ich immer so 10 Minuten, so bis kurz vor um 7, um mich zu mobilisieren. Das ist so diese 5 Minuten nochmal kurz einschlafen, panisch wach werden, so, oh nein, habe ich jetzt irgendwas verpasst, muss ja jetzt schnell los. Oder irgendwie total halbträumend irgendwie nach draußen starren und so drüber nachdenken, was so den Tag über passiert. Und dann ist es in der Regel so, dass ich halt ins Bad gehe, weil ich mich halt auch noch schminke. Also jetzt nicht so krass. Ich decke mir halt zum Beispiel meine Augenringe ab, weil ich halt relativ starke Augenringe habe. Tusche mir die Wimpern so und dann gehe ich halt zur Schule.
Bevor Antonia wirklich das Bad verlässt, kämpft sie mit ihren Haaren, was Zeit kostet, wie sie sagt. Noch ein kurzes Frühstück und dann los. Doch heute Morgen ging es ihr gar nicht gut.
Ich hatte Kopfschmerzen, weil ich heute Morgen aufgewacht bin und irgendwie hat mein Kopf geschmerzt, wehgetan, gebrummt. Und es hat sich dann irgendwie aufgebaut. Ich habe das dann einfach ein paar Stunden lang so ein bisschen unterdrückt. Ich hatte auch heute irgendwie ein bisschen Stress in der Schule.
Am Nachmittag sind die Kopfschmerzen verflogen. Wir reden an diesem Tag viel über Kunst. Antonia spielt Theater, begeistert sich für Musik, geht in Ausstellungen. Und sie genießt es, in der Natur zu sein. Diesmal gehen wir durch den großen Garten in Dresden. Dabei erzählt Antonia mir vom Stress, den sie heute in der Schule hatte.
Ich habe einen Vortrag über Josef Beuys gehalten, in Kunst zum Beispiel, der irgendwie eine halbe Stunde ging. Und ich weiß nicht, Vorträge sind zum Beispiel ein Thema, die stressen mich immer extrem. Obwohl ich ja eigentlich, also man sollte annehmen, ich spiele ja Theater, dass Vorträge mich nicht so stressen. Weil eigentlich geht es ja nur darum, dass man Informationen präsentiert und sich ein bisschen inszeniert selbst. So nach dem zweiten Satz oder so bekomme ich gefühlt Atemnot und dann quetsche ich irgendwie die nächste halbe Stunde nur noch die Sätze raus. Und es ist immer so ein Kontrollverlust, weil ich keine Kontrolle über meinen Körper habe, weil meine Hände zittern und meine Atmung schnell geht und es fühlt sich einfach unangenehm für mich an.
Liegt es daran, dass du vielleicht ganz ehrgeizig bist?
Ich bin gar nicht ehrgeizig. Also in Sachen Schule zum Beispiel eigentlich gar nicht. Ich habe gerade kurz drüber nachgedacht. Vielleicht, was man sagen könnte, ist, dass ich es also auf jeden Fall immer wichtig finde, so ein bisschen die Kontrolle zu haben, so wie ich auftrete. Dass ich da halt nicht eine unangenehme Situation haben möchte und dass Leute mich mit sowas assoziieren, sondern dass sie mich eher als starke Person sehen oder so. Das ist mir irgendwie sehr wichtig.
Schule sei wirklich nicht ihr Lieblingsort, erklärt mir Antonia, als wir wieder bei ihr zu Hause sind. Dort fühle sie sich oft einsam.
Ich hatte eine Freundin, die aber auch wirklich eine sehr gute Freundin war, in meiner Klasse. Und wir haben uns so ein bisschen über Wasser gehalten, weil die anderen haben uns irgendwie gar nicht angenommen, haben uns auch teilweise ignoriert, wollten nicht mit uns zusammenarbeiten. Und es gab wirklich ein paar Leute, weil ich das Gefühl hatte, die hassen mich. Auch wenn das total irrational ist, aber allein wenn man sowas im Gefühl hat, dann möchte man natürlich irgendwie nicht dauerhaft darin gefangen sein.
Dornröschen entdeckte ihre Leidenschaft fürs Malen und für bunte Farben. Und immer wieder ging Aschenputtel mit Dornröschen in die Bibliothek im Schloss. Dort lieh Dornröschen sich dann Bücher aus und unterhielt sich mit der Bibliothekarin.
Ich hatte ja sowieso nicht so eine tolle Schulzeit in meiner alten Schule. Meine alte Klasse, ich rede jetzt bewusst von alte, weil ich bin seit 2 Jahren an einer neuen Schule, auch ein bisschen in Folge von meiner depressiven Phase und dem, was einher damit ging. Diese Klasse finde und fand ich einfach wirklich extrem schrecklich.
Jeweils um die 50 Fehltage sammelt Antonia übers Schuljahr in den 2 Jahren an, während der länger andauernden ersten depressiven Episode. Doch wie soll man sich in der Schule erklären, wenn man Depressionen hat und nicht zum Unterricht kommen kann? Immer müsse sie dann, erzählt Antonia, von Kopf- oder Bauchschmerzen sprechen. Sonst würde man ihr vielleicht nicht glauben. Auch war es nicht einfach, nach dem Klinikaufenthalt wieder zur Schule zu gehen.
Ich konnte nicht sofort wieder komplett Power 8 Stunden lang am Tag hinlegen, wenn ich über so ein halbes Jahr manche Tage gar nicht, manche Tage 1 oder 2 Schulstunden hatte. Ich war ja nicht mal mehr im Stoff drin. Dann haben wir mit der Schule ausgemacht, und das rechne ich meiner alten Schule wirklich hoch an, muss ich sagen, dass wir innerhalb von 1 Monat mich praktisch reintegrieren. Wir haben das praktisch innerhalb von 4 Wochen so gemacht.
Also langsam wieder an die Klasse heranführen. Dieser Umgang der Dresdner Schule mit Antonias Integration nach dem Klinikaufenthalt könnte als Vorbild dienen für andere Schülerinnen und Schüler sowie für die Institution Schule.
Ich bin die erste Woche die ersten 2 Stunden immer in der Schule gewesen und dann bin ich immer zu meinen Eltern gefahren und dann habe ich dort halt den Rest des Tages praktisch verbracht. Und dann so die zweite Woche habe ich irgendwie 3 oder 4 Stunden gehabt, die dritte Woche dann so 5 oder 6 und dann die vierte Woche halt so 7 oder 8. Haben dann so unser eigenes System aufgebaut und die Schule hat uns da unterstützt. Das war echt gut.
Wie war es für dich in der Schule selbst?
Den letzten Tag vor den Ferien war ich auf jeden Fall kurz in der Schule. Dann nach den Ferien fing halt unsere einmonatige Schulintegration an. Und der letzte Tag eben vor den Ferien, da war halt so Zeugnisausgabe. Da war ich eben dort und habe mich hingesetzt und habe eben mit meiner alten Freundin geredet, von der ich mich ja auch so ein bisschen entfernt hatte, weil wir hatten über Monate fast keinen Kontakt. Und ich erinnere mich noch an einen Satz so eines Mitschülers. Ich hatte so zwei unterschiedlich farbene Schuhe. Der eine war gelb und der andere so Bordeaux-dunkelrot, weil ich das irgendwie sehr cool fand. Und das Einzige, was wirklich mir irgendein Mitschüler gesagt hat, war, ja, deine Schuhe sind komisch. Es war das Einzige, was mir gesagt wurde. Und ich war so, okay, das wird schön, wieder hier mit euch zu sein. Juhu.
Antonia ist ein bisschen irritiert, dass niemand in der Schule sie fragt, wie es ihr geht. Wobei die 15-Jährige durchaus versteht, dass es für die anderen auch nicht gerade einfach ist.
Ich glaube, das kann eventuell daran liegen, dass die Lehrerin nochmal mit denen geredet hat und vielleicht gesagt hat, so ja, vielleicht nicht ausfragen über das Thema. Sie könnte da irgendwie sensibel sein oder so. Ich glaube, da hätte wirklich der Ton eine Rolle gespielt. Es gibt ja so dieses bedrängende, wie war es denn, erzähl, erzähl. Oder dieses Jahr geht es dir jetzt besser so. Möchtest du vielleicht was erzählen? Wie war das denn dort? Wir können uns das gar nicht vorstellen. Ich denke, das hätte ich, glaube ich, ganz cool gefunden, weil mir das Gefühl gegeben hätte, dass die sich Gedanken gemacht haben um mich.
Wenn jemand nach einem Beinbruch mit Krücken ins Klassenzimmer humpelt, geht die Klasse damit in der Regel spielend um. Aber wenn kein Bruch zu sehen ist, wenn es sich um eine psychische Krankheit handelt, das verunsichert viele.
In der 10. Klasse begann mein Schuljahr und ich habe gemerkt, okay, scheiße, mir fehlt extrem viel Stoff. Das habe ich in der 9. nicht gemerkt, weil ich habe da halt dann das halt irgendwie noch fertig gemacht und natürlich haben die Leute auch Rücksicht auf mich genommen, logischerweise. Ich habe mit den Lehrern individuelle Absprachen getroffen und es hat alles funktioniert. Und ich dachte mir, ja, die 10. Klasse wird besser. Wurde sie nicht. Ich habe wirklich dauerhaft nur 5 geschrieben, eine Zeit lang. Und ich bin eigentlich normalerweise nicht so ein Schüler.
Nach 2, 3 Monaten in der 10. Klasse weiß Antonia, so geht es nicht weiter. Also wiederholt sie die 9., verbunden mit einem Schulwechsel.
Und dann haben wir uns eben dazu entschieden, eine neue Schule dafür auszuwählen, weil ich eben meiner alten nicht glücklich war grundsätzlich. Und wir eben durch Zufall halt die Möglichkeit hatten, an eine besondere Privatschule, so mit dem Blick auf so Musik und Kunst, dahin zu gehen. Und ich bin einfach grundsätzlich sehr kunstinteressiert. Und in der 9. Klasse konnte ich dann auch irgendwie so nochmal anfangen, irgendwie das zu sein, was ich halt gerne sein wollte und auch so das Thema grundsätzlich mehr hinter mir lassen vom Gefühl her, weil ich habe dort auch Leute kennengelernt, die eben auch schwierige Phasen hatten, auch in Bezug auf depressive Situationen oder so. Und das fand ich sehr toll.
Die Zeit in der Klinik kann sie aber nicht so schnell loslassen.
Ich glaube aber tatsächlich auch, dass mein früheres Ich dann so sich dachte, okay, ich will jetzt nicht nochmal so viel Stress und ich will mir nicht nochmal so viel Mühe machen müssen, einen ganz neuen Eindruck für irgendwelche Menschen zu geben. Dafür bin ich auch gerade nicht stark genug, weil ich hatte ja mega viel hinter mir und ich brauchte einfach auch so ein bisschen Zeit wieder, um mich einzuleben, um wieder mit meiner Lebenssituation klarzukommen, aus der ich eben so lange geworfen wurde.
Häufig höre ich von Schülerinnen und Schülern, dass sie sich in der Schule nicht wohlfühlen. Der Leistungsdruck sei zu stark. Manche Eltern zu ehrgeizig. Und Mobbing gehöre sowieso schon zum Schulalltag. Kann Antonia trotzdem sagen, die Schule habe ihr geholfen, die depressiven Episoden zu bewältigen?
Die Schule war nicht der Ort, der mir ein positives Gefühl gegeben hat in der Zeit. Aber ich denke, das hing präsent nicht mit der Schule zusammen, sondern mit den Leuten, die in der Schule eben mein Alltag waren. Also das fing von irgendwelchen Lehrern an, die keinen guten Umgang mit mir hatten oder vielleicht auch gemerkt haben, dass es mir nicht gut geht, aber dafür keine Kapazitäten hatten, bis hin zu meiner Klasse, die sich eben halt auch nicht für mich interessiert hat, von meinem Gefühl her zumindest. Und ich habe mich einfach nicht Herr meines eigenen Lebensgefühls so ein bisschen. Ich war nicht glücklich.
Sie suchten im Schloss nach einer Ritterrüstung für Dornröschen und erfanden eine eigene Taschenlampe. Dann schnitten sie weiter die Hecke herunter, die über viele Jahre hinweg gewachsen war. Jeden Tag trugen sie ein Stück davon ab, Tag für Tag. Die Rosen stellten sie in eine Vase.
In Folge 4 habe ich Emily, Nicola und Lotta in einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik in Hamburg getroffen. Auch sie erzählen mir über ihre Erfahrungen in der Schule. Emily traut sich nicht, ihren Eltern zu sagen, wie elend sie sich fühlt. Das hat dann eine Freundin für sie gemacht.
Ja, habe ich mit meinen Eltern, konnte ich dann danach ja endlich drüber sprechen. Und die haben mir sehr gut geholfen. Die haben mich direkt erstmal von der Schule genommen, weil das zu viel Stress war und dass ich erstmal eine kurze Schulpause machen kann. Und haben sich dann direkt in Verbindung gesetzt, dass ich dann in eine Klinik kann und Therapie bekomme. Ja, die haben schon versucht, mich zu unterstützen.
Ich nehme an, die Lehrkräfte von Emily bekamen durchaus mit, dass es ihr nicht gut ging, weil sie immer mehr Unterricht versäumte, kaum oder nur oberflächlich ihre Hausaufgaben machte, innerlich abwesend war. Emily meint, bei psychischen Krankheiten sei man auf die Unterstützung der Schule dringend angewiesen.
Aber Schule ist natürlich immer weniger geworden. Ich habe immer mehr krank gemacht. Ich habe es nicht mehr geschafft. Ich war eine sehr vorbildliche Schülerin, immer Hausaufgaben, immer gelernt. Sehr gute schriftliche Noten. Mündlich war nicht so gut wegen meiner Sozialphobie, aber schriftlich war ich sehr gut. Und das wurde halt auch immer weniger. Ich habe es kaum geschafft, meine Hausaufgaben zu machen. Die habe ich dann immer schnell hingekritzelt und manchmal auch gar nicht gemacht. Ich lag dann lieber den ganzen Nachmittag in meinem Bett, statt zu lernen, mich mit Freunden zu treffen, unter Leuten zu sein.
Wie hat man in der Schule darauf reagiert?
Als ich dann das ausgesprochen habe mit meinem Vater, dann bin ich zu meiner Hausärztin und wurde dann ein halbes Jahr krankgeschrieben und bin da halt nicht hingegangen. Aber meine Klassenlehrerin, die war sehr unterstützend, sie war sehr verständlich dafür und die war wirklich sehr freundlich und hat immer gefragt, ob ich noch irgendwas brauche und hat dann immer so Termine gemacht mit mir, dass ich zwischendurch mal zu ihr komme, um zu sehen, wie es mir jetzt gerade geht. Und ja, dann hat sie halt auch gefragt, ob ich jetzt an der Schule wiederholen möchte oder doch lieber noch mal ein Jahr Pause machen möchte. Und dann war ich da auch bei der Schulpsychologin und so. Und ja, die hat mir dann auch die Klinik empfohlen, sodass ich halt in eine Klinik gehe. Die sind sehr gut damit umgegangen.
So wie Emily, Nicola und Antonia geht es vielen. Dazu kam die Pandemie. Oder jetzt die Kriege in der Ukraine, in Gaza und im Libanon. Nicht zu vergessen die Klimakrise. Viele Kinder und Jugendliche können diese unsichere Welt immer weniger verarbeiten. Für Nicola ist Schule ein wichtiger Ort, auch ein Zufluchtsort. Ungewöhnlich für sie war, dass sie ihre Leistung in der Schule nicht mehr abrufen konnte.
Es war so, dass ich schon die meiste Zeit es geschafft habe, in die Schule zu gehen. Weil für mich war Schule auch eine Art von sicherer Ort, weil es zu Hause so schwierig war. Aber es war halt so, dass ich mich sehr wenig auf Schulprojekte oder auch Aufgaben einlassen konnte, weil mir irgendwie da auch die Perspektive gefehlt hat, dass es sich so angefühlt hat, als hätte es eh keinen Sinn, noch weiterzuarbeiten.
Irgendwann ging gar nichts mehr. Sie konnte nicht mehr zur Schule gehen.
Es war halt leider so, dass Anfang diesen Jahres, dass sich das sehr zugespitzt hat mit diesem selbstschädigen Anteil und es dann zu dem Punkt kam, wo meine ambulante Therapeutin und auch mein Umfeld mit der Schule, meine Familie mir gesagt haben, dass es so nicht weitergeht und dass ich wieder stationär aufgenommen werden müsste. Und das fiel mir sehr schwer, das überhaupt zu akzeptieren, weil ich selber noch nicht wirklich an einem Punkt war, wo ich für mich entscheiden konnte, ich möchte Hilfe wieder, weil ich mich sehr verzweifelt und ausweglos gefühlt habe.
Heute ist der 7. Februar 2023 um 14.47 Uhr. Hallo, ich bin fast 19 Jahre alt, in 3 Tagen bin ich dann 19. Das ist besonderer als 18, weil man nicht mehr so frisch in die Erwachsenenwelt reingerutscht ist, sondern mit 19 hat man schon so ein bisschen mehr Weltwissen irgendwie.
Antonia empfängt mich lächelnd. Vertraut. Sie ist gut erholt vom langen Herbst 2022, der Erschütterung, wie sie es nennt. Immer hatte sie sich davor gefürchtet, dass die Depression zurückkommt. Und dann passierte es.
Ich habe einiges an Kunst gemacht, viele Gesichter, sehr viele weinende Gesichter. Also eigentlich jegliches Gesicht, was ich mir ansehe, ist eigentlich nur so nach unten verzogen mit vielen Tränenbächen. Das war mir eigentlich relativ klar, dass es gerade eben so eine Phase ist, wieder eine depressive Episode eigentlich.
Es würde immer viel zusammenkommen, erzählt Antonia, wenn sie in diesen Strudel nach unten gerät. Es sei nie nur ein Grund allein.
Ich glaube, präsent in der ersten Woche der Herbstferien, da war wirklich so mein totaler Tiefpunkt seit Jahren, glaube ich. Ich habe einfach gar nicht mehr so meine Daseinsberechtigung gesehen. Ich habe mich angefangen, vegan zu ernähren. Ich habe die Hälfte meiner Klamotten weggeschmissen, weil ich einfach den Massenkonsum der Menschen nicht ertragen konnte. Den Fleischkonsum. Und immer, wenn ich auf die Welt geschaut habe, in jedem einzelnen Moment, habe ich gesehen, wie schrecklich das eigentlich ist, was wir alles fabrizieren und was wir so dem Planeten antun. Und das hat mich so richtig, richtig tief runtergerissen.
War es nur dein Blick auf die Welt? Oder war es auch was, wo du sagst, auch ich habe mich in Frage gestellt mit allem, wie ich bin?
Es hat alles angefangen. Ich hatte eine intensivere Anbandelei mit jemandem und das hat mich dann plötzlich sehr überfordert, als es körperlich wurde. Also als wir uns das erste Mal geküsst haben, um genau zu sein, habe ich es plötzlich einfach gar nicht mehr gefühlt. In der Situation selbst. Wir haben uns dann so nach dem Kuss umarmt und ich habe wirklich nur mit aufgerissenen Augen an die Wand gestarrt und war so, oh Gott, mein Leben ist vorbei. Ich weiß gar nicht, ich spüre gerade nichts. Was ist los mit mir? Warum überfordert mich das? Was ist los hier? Und dann bin ich total tief gerutscht und lag auch eigentlich tagelang nur in meinem Bett und war die ganze Zeit geplagt von so einem total erdrückenden Gefühl. Das ist so dieses Gefühl, wenn man eigentlich schreien oder weinen möchte, aber man kann es nicht. Also man kann einfach nichts aus sich rauslassen und deswegen erdrückt es einen einfach nur und man starrt die Wand an, ohne irgendwas tun zu können.
Antonia ist wieder in einer Megakrise. Und dann noch zur Schule gehen? MitarbeiterInnen der Schulbehörde in Hamburg erzählten mir, dass viele Schülerinnen und Schüler der Schulpflicht nicht mehr nachkommen und dass dies zunimmt. Immer öfter wegen psychischer Krankheiten. Manche Schülerinnen und Schüler seien dabei nur noch schwer zu erreichen.
Aber der Tiefpunkt war wirklich die eine erste Woche in den Herbstferien. Und ich war ja auch in der Schule und man hat mir auch angemerkt, ich war die ganze Zeit immer kurz vorm Weinen und ich sah super fertig aus. Und es gab auch mehrere Lehrer, die dann auf mich zugegangen sind und gefragt haben, ob alles gut ist. Und da war ich auch nur so, nein, es ist nicht alles gut. Ja.
Und was sagten die Lehrer dann?
Ich glaube, dass es immer so ein bisschen erschreckend ist. Dieses alles gut ist ja eine totale Floskel geworden. Das heißt, man stockt erstmal, wenn jemand nicht Ja sagt. Weil dieses Ja auch eine Floskel ist. Also hat zum Beispiel der Lehrer, an den ich jetzt gerade denke, der mich das gefragt hat, an dem einen Tag, mein Philosophielehrer, hat mich das nach der Stunde gefragt, weil ich die ganze Zeit nur starr, irgendwie halb heulend in der Ecke gestarrt habe und gar nichts mehr gerafft habe. Man konnte auch nicht mit mir reden. Hat dann gefragt, ob ich denke, dass es wieder gut wird, glaube ich. Und dann habe ich, glaube ich, gesagt, ja, bestimmt. Bestimmt irgendwann vielleicht. Hoffentlich. Keine Ahnung. Und dann hat er mir auf jeden Fall gewünscht, dass es mir bald besser geht.
Antonia fühlt sich verloren. Sie weiß nicht, wie sie da wieder rauskommt.
In dem Moment konnte ich eigentlich gar nichts. Ich hatte gar nicht die Kapazität, darüber nachzudenken, würde ich sagen. Also ich erinnere mich trotzdem an einen Vormittag, an dem ich auch nicht in der Schule war, weil ich da auch ein paar Wochen einfach nicht in die Schule gehen konnte. Ich konnte auch keine Klausuren schreiben. Das hat mich enorm überfordert und ich wollte mir auch mein Abitur nicht verhauen, nur wegen so einer Emotion, die ich nicht loslassen kann. Und dann kam eine Freundin von mir, die eben auch schon in schwierigen Situationen war und eben auch meinte, dass ich gerade gar nicht gut aussehe und ob ich schon darüber nachgedacht habe, nochmal vielleicht auf eine Station zu gehen und dass ich mir Hilfe suchen soll.
Den Rat ihrer Freundin hat Antonia sich zu Herzen genommen. Sie hat eine Therapeutin gesucht und gefunden.
Ich habe morgen meine erste Therapiesitzung und kann dann praktisch fest zur Therapie gehen. Die hat mir mein Hausarzt empfohlen, weil er sie persönlich kennt und genau deswegen freue ich mich sehr. Und sie hat mir tatsächlich auch praktisch nochmal den Verdacht auf eine mittelschwere depressive Episode in der Herbstzeit praktisch ausgestellt und auf eine leichte depressive Episode in der Zeit, in der ich halt bei ihr war, weil es mir da halt schon besser ging als eben in den Herbstferien zum Beispiel.
Diese mittelschwere depressive Episode im Herbst 2022 wirft sie zurück.
Ich bin gerade in der 12., aber das ist, glaube ich, auch nochmal das Ding. Ich werde jetzt ein zweites Mal wiederholen. Wegen den letzten Monaten, weil ich einfach sehr lange nicht zur Schule gehen konnte, weil ich einfach Klausuren mental nicht schreiben konnte, weil ich so überfordert war von meinem eigenen Leben und mich dieser Stress total umgekickt hat von hinten.
Schule kann, wie Antonia erzählt, bei der Reintegration nach einem Klinikaufenthalt oder bei Ausbruch von depressiven Episoden helfen. Zum Glück für Antonia wurde sie von den Lehrkräften unterstützt. Nur so hat sie überhaupt die Chance, irgendwann die Schule auch erfolgreich abzuschließen.
Dadurch, dass ich jede Woche 3 Klausuren geschrieben hätte und natürlich auch noch sonstige Leistungen und Vorträge hätte erbringen müssen, hat es sich halt gehäuft. Und dann ab Klausur 7 oder 8 war dann auch einfach klar, ich kann das gerade gar nicht erbringen, weil ich ja nicht mal die Leistungen erbringen kann, die anstehen. Und das war dann halt der Punkt, an dem ich mit meiner Vertrauenslehrerin und Tutorin gesprochen habe, mit der ich halt auch in der Zeit mehrmals intensiv gesprochen habe, als es mir nicht gut ging, die auch ein bisschen wusste um meinen Zustand, die auch meinte, das packst du gerade nicht, überleg mal, ob du jetzt nochmal wiederholen würdest.
Schülerinnen und Schüler, die an einer psychischen Krankheit leiden, fehlen häufig unverschuldet im Unterricht.
Ich hatte letzten Semester von der 12. Klasse hatte ich tatsächlich 23 Fehltage, was ja fast ein Monat ist. Also es ist doch schon recht viel. Vor allem jetzt bei der dunklen Jahreszeit habe ich wirklich sehr viel mehr Probleme dabei. Und man schon mit einem so schlechten Gefühl irgendwie Tag startet und aufwacht, das ist echt schwer für mich.
Verpassten Unterricht, geringere Leistungsfähigkeit kann man durch unterschiedliche Maßnahmen ausgleichen, erklären mir MitarbeiterInnen der Hamburger Schulbehörde. Lehrkräfte können beispielsweise Hausaufgaben reduzieren, Arbeiten schriftlich statt mündlich ausführen lassen, weniger Aufgaben bei Klausuren erteilen, selbstbestimmte Pausen erlauben, auf Nachschreiben verzichten, Versetzung auf Probe anordnen. Durch diesen Nachteilsausgleich können erkrankte Kinder und Jugendliche so gefördert werden, dass sie die Schule erfolgreich abschließen. Denn Ziel müsse es doch sein, findet Antonia, zu verhindern, dass Depressionen zum Stolperstein für Schülerinnen und Schüler werden.
Ich liege dann meistens in meinem Bett und ja, warte dann irgendwie darauf, dass der nächste Tag vielleicht besser wird, weil ich meine, ich habe ja diesen Alltag und da steckt natürlich auch Druck hinter mit der Schule. Ich will ja auch jetzt fertig werden und ich will das auch alles schaffen. Aber ich kann es halt nicht immer und das ist echt frustrierend.
Eines Tages, als Don Röschen wieder einmal gemeinsam mit Aschenputtel das Dorngestrüpp kleinschnitt, kam ein Prinz auf einem weißen Pferd angeritten. Und wie aus dem Nichts erschien auch eine Fee mit einem Zauberstab. Als Dornröschen weiter die Dornen schnitt, ohne die beiden zu beachten, flüsterte Aschenputtel ihm zu. Aber ich dachte, du wolltest einen Prinzen oder zumindest eine Fee.
23. Januar 2024. Antonia wohnt nicht mehr zu Hause. Sie lebt jetzt in einer Wohngemeinschaft. Das tut ihr gut, erzählt sie mir. Sie überlegt, Jura zu studieren. Dann würde sie genügend Geld verdienen, um später auch ihre Eltern unterstützen zu können. Selbstständige wie ihre Eltern bekämen ja in der Regel wenig Rente. Aber vorher muss sie erst einmal das Abitur bestehen.
Ja, ich will einfach durchkommen. Ab diesem Zeitpunkt will ich einfach durchkommen. Ich will das Thema Schule hinter mir haben und ich will endlich Sachen machen, auf die ich Lust habe.
Kommst du durch?
Ja, ich komme natürlich durch. Das wäre unfassbar traurig. Ich meine, 14 Jahre im Gegensatz zu den 12 Jahren von anderen Leuten. 14 Jahre bin ich in der Schule gewesen. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, das wäre schlimm.
Antonias Weg. Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. Podcast von Charlie Kowalczyk. Folge 5. Schule und Depressionen. Es sprach Hans Löw. Elliot Caro las Auszüge aus dem Märchen Dornröschen fährt Achterbahn von Claudia Gliemann. Ton und Technik Philipp Neumann und Christian Alpen. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2024. Alle Folgen von Antonias Weg findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. I'm just a soul whose intentions are good. Interessiert ihr euch für das Thema Depression? Schaut in der ARD Audiothek vorbei und hört rein in unseren NDR Info Podcast Raus aus der Depression. In der Sonderfolge Jung und unbeschwert geht es auch um die psychische Gesundheit junger Menschen in Zeiten von Pandemie, Krieg und Klimawandel.